Lass uns noch mal zusammen beten, dazu stehen wir auf. Herr unser Gott, wir möchten dir danken, dass du lebendig bist und dass wir die Freiheit haben, uns hier heute Morgen wieder zu versammeln und dass wir dir nahen dürfen. Und wir sind darauf angewiesen, dass du redest und wir wissen, dass du es auch tun willst. Herr, wir möchten dich bitten, dass du Gnade und Segen schenkst für diese Zeit. Amen. Amen. Ich habe nur geguckt, ob das Licht auch an ist. Ist es an, ja? Okay. Die Frage, die sich heute stellt, die sich häufiger stellt, ist Freund oder Feind? Müssen wir wissen, bei unserem Gegenüber, Freund oder Feind? Ist manchmal eine entscheidende Frage. Wie oft ist es schon passiert, dass man Menschen als Freunde gesehen hat und die haben sich nachher als Feinde herausgestellt. Und diese Frage, die treibt uns nicht nur heute um, sondern auch die Menschen oder den Paulus hier im 1. Thessalonicher Brief, den wir lesen. Wir machen ja weiter, 1. Thessalonicher 2, ab dem 13. Vers gleich. Diese Frage hat sich damals gestellt wie heute in dieser Stadt damals in Thessalonich. Was das heutige Thessaloniki ist, man meint jetzt in der alten Zeit, das waren alles so kleine Kuhdörfer, das war nicht so. Die Einwohnerzahl in Thessalonich wurde schon auf 200.000 Einwohner geschätzt, also ungefähr so groß wie Hagen, zu der Zeit damals schon. Und das war ein Zentrum, das war eine Handelsstadt, da pulsierte das Leben, das war eine Welt. Offene Stadt war nebenbei noch die Hauptverkehrsader von Rom in den Orient. Weil von da aus in der Ägäis gingen die Schiffe weiter in den Orient von Thessaloniki, von unserem heutigen Thessaloniki. Und da stellte sich sehr wohl die Frage, Freund oder Feind? In dieser eigentlich liberalen und aufgeklärten und weltoffenen Stadt. Also es ist nicht irgendwo im Verborgenen geschehen, was wir hier lesen, sondern das stand mitten auf dem Präsentierteller, Zentrum von Europa. Wahrscheinlich damals eher schon das Zentrum der Welt. Wir lesen 1. Thessalonicher 2, ab Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet. Da haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Soweit. 1. Thessalonicher 2, Vers 13 bis 16. Und da geht es heute drum, um diesen Text, Freund oder Feind. Und das entschied sich zu der Zeit und auch manchmal heute an der Person Jesu. Ob Freund oder Feind, entschied sich an der Person Jesu. Nicht an seiner Existenz, das war ja noch viel zu früh, dass sich diese Frage an der Existenz Jesu entscheiden würde. Weil es ist ja erstmal 50 Jahre, also 20 Jahre nach Jesu geschrieben worden, 50 Jahre nach Christi Geburt. Eins der frühesten Briefe, der Thessalonicher Brief, die überhaupt geschrieben worden sind. Also war das ja noch relativ frisch. Die Frage, ob Freund oder Feind, stellte sich nicht an der Existenz Jesu. Das war noch völlig klar. War ja gar nicht weit weg von Jerusalem. Wer die geografischen Begebenheiten so ein bisschen kennt, der weiß, das ist gar nicht weit weg von Jerusalem. Also Freund oder Feind entschied sich nicht an der Existenz Jesu, sondern an seinem Werk, an seiner Aufgabe, an seiner Stellung, an seiner Position. Daran entschied sich die Frage hier, Freund oder Feind. Das kann auch heute noch so sein. Ist für uns etwas abwegig, aber ich bin mal etwas in diese Richtung gefahren vor einigen Jahren, und zwar nach dem Jugoslawienkrieg. Waren wir im ehemaligen Jugoslawien, in Bosnien, haben viele, viele Güter, also viele Hilfsgüter runtergefahren. Ich weiß nicht, wie oft ich da unten gewesen bin. Auf jeden Fall lernte man da sehr schnell, dass es darauf ankam, Freund oder Feind. Da ging es nicht um die Existenz Jesu, das war geklärt, aber um die Position Jesu. Und ich habe es schon, glaube ich, schon mal gesagt, in der Gemeinde weiß ich es nicht. Man hat mich gewarnt, auf dem Marktplatz den Namen Jesus auszusprechen. Nach dem Krieg in Jugoslawien. Das war schon nah dran. Sie sagten, sie warnten mich und sagten, sprichst du öffentlich den Namen Jesus aus, bist du sofort tot. Die bringen dich sofort um. Auf der Stelle. Freund oder Feind. Entscheidet an dem Werk Jesu. Wenn ich mich als Freund Jesu oute, auch heute noch, hier im modernen und aufgeklärten Westeuropa, in Deutschland, kann es sehr schnell sein, dass ich mir da einige Feinde mitmache. Die Existenz, da kann ich drüber reden. Aber wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich sage, ich bin davon überzeugt, dass dieser Jesus für meine Sünden gestorben ist, dann ist sehr oft mit der Aufgeklärtheit und mit der Toleranz unserer Mitmenschen Schluss. Also nicht an der Existenz, sondern an dem Werk Jesu entscheidet sich Freund oder Feind. Und wenn ich dennoch sage, dass die Sündenvergebung, dass mein Verhältnis zu Gott nur durch diesen Jesus geklärt werden kann, dass es die einzige Möglichkeit ist, mein Verhältnis mit Gott in Ordnung zu bringen, dass es überhaupt weltweit gar keine andere Möglichkeit gibt, sondern nur durch Jesus, dann habe ich schon gegen das Antidiskriminierungsgesetz verstoßen und ziehe dadurch den Zorn vieler Menschen auf mich. Das ist heute im aufgeklärten Deutschland des 21. Jahrhunderts ist es anrüchig und vom Gesetz her verboten, das auszudrücken, das zu sagen. Jesus als alleinige Möglichkeit zu Gott zu postulieren. Ist verboten. Und wir sehen, das, was damals gewesen ist, betrifft uns heute noch, wenn auch manchmal auf andere Art. Jesus ist der Stein des Anstoßes gewesen, damals wie heute. Es hat sich nicht geändert. Ihr müsst es mal probieren. Römer 9, lesen wir, denn sie haben sich gestoßen, Römer 9, Vers 32, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Römer 9, Vers 32, haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes. Das ist Jesus gewesen. Und in 33, im Alten Testament lesen wir das auch, in 33 zitiert Paulus das Alte Testament eigentlich, siehe, ich lege in Zion, in Jerusalem, ein Stein des Anstoßes, und dann geht es, wir haben gesagt, Freund oder Feind, Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und dann steht da, da hört das nicht mit auf, und jeder, der an ihn glaubt, ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Also nochmal, Römer 9, 33, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und wir haben hier gerade gelesen, in Vers 13, also wieder 1. Thessalonicher 2, Vers 13, dass die Briefempfänger hier in Thessalonich das von Paulus gegebene Wort nicht zum Anstoß nahmen, sondern das als von Gott gesagt und verbrieft annahmen. Und da haben sie sehr wohl dran getan. 2. Timotheus 3, Vers 16 ist eine uns ganz bekannte Stelle. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und das haben sie angenommen, das verbriefte, also das geschriebene und gesprochene Wort. Und das lesen wir gleich direkt im Anfang hier in Vers 13, wir danken Gott auch unablässig. Das machte Paulus dankbar. Das ist nicht einfach ein Wort ist wie jedes andere und verhallt wird, sondern dass es gewertet wurde, bewertet wurde, als von Gott gesprochenes Wort. Es gibt hier vieles zu sagen, darum danken wir auch Gott unablässig. Aber wir haben in der Vergangenheit schon so viel über Danken und Gebet gehört, das werden wir nur so zur Kenntnis nehmen, dass das Paulus Dankbarkeit war. Er sagte so, es war so, als hätte Gott selbst gesprochen. Schreibt er. Und das hat er auch, wenn wir das gleich weiter sehen. Und die Thessalonicher sind daraufhin umgekehrt. Auf diese Predigt, eigentlich, wir lesen auf der Predigt des Paulus, sind sie umgekehrt. Von ihrem eigenen Wegen, von ihren weltoffenen Philosophien, zurück zu dem lebendigen Gott. Und das ist auch das Ziel der Predigt. Das ist das Ziel der Predigt, dass wir von Gott aufgefordert werden, unsere eigenen falschen Gedankenstrukturen zu verlassen und richtige von Gott gegebene Gedankenstrukturen annehmen. Das ist das Ziel der Predigt. Dass wir unsere eigenen Gedanken, unsere normalen eigenen Gedanken verlassen und zu umkehren, zu beeinflusst werden von Gott, dass wir sein Denken annehmen und sein Denken verinnerlichen. Das können wir nachlesen in Römer 12. Das ist nur eine Zwischenbemerkung. Und dass diese Änderung, das von Gott gesprochene Wort anzunehmen, diese Predigt, das genau das bewirkt Glauben. Römer 10 lesen wir das, Vers 17. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus der Predigt. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Römer 10, Vers 17. Glaube kommt durch die Predigt. Das war damals und ist heute immer noch das Gleiche. Wir können mit den Menschen im Normalfall über alles reden, aber nicht über Jesus. Und darum dankt im 13. Vers hier Paulus auch Gott, dass die Thessalonicher sich nicht von der Predigt haben abschrecken lassen, sondern das angenommen haben als ein von Gott selbst gesprochenes oder gegebenes Wort. So, die haben das angenommen, die Thessalonicher, als hätte Gott selbst zu ihnen geredet. Weil das beinhaltet nämlich das Wort Predigt. Der Grundsatz in dem Predigt heißt nicht, dass ein Prediger hier vorne steht und was sagt, sondern Predigt heißt, dass es ein von Gott gesprochenes Wort ist. Ob es uns passt oder nicht. Wir beurteilen die Predigt oft, wie rhetorisch gut der Prediger war, manchmal auch, wie lange die Predigt war, oder wie intensiv, oder hat es mein Herz berührt. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, wenn die Bibel von Predigt spricht, sagt sie, Gott ist es, der redet. Und also ist die wirkliche Predigt ein von Gott gesprochenes Wort. Darüber ist man sich nicht immer so im Klaren. Weder als Redner noch als Zuhörer. Und ich denke auch, dass das heute in den Gemeinden noch eine der größten Herausforderungen ist. Ja? Die Predigt als das von Gott gesprochene Wort anzunehmen und uns daran auszurichten. Das ist eine der größten Herausforderungen, weil wir sehr oft festgefahrene Gedanken haben. Es ist sehr schwer, hier zu sitzen und darauf zu hören, was Gott mir sagen will. Weil ich habe ein festes Gedankengebäude, in welchem ich manchmal feststecke. Und deshalb beten wir sehr oft vor der Predigt, dass Gott unsere Gedanken ändern möchte. Wir sehen das, wenn wir mit Menschen diskutieren, mir geht das so, wenn ich mit Menschen diskutiere, die aus anderen Glaubensrichtungen kommen, die zum Beispiel in meinen Augen irgendwelche merkwürdigen Sonderlehren haben. Gibt es eine ganze Menge von. Aber ist egal. Und auf jeden Fall diskutiere ich ihn. Ist die Tage passiert, war ich mit jemandem zusammen, einem Siebenten-Tags-Adventisten, und der wollte mir begreiflich machen, mit allem Ernst, er hat mich eigentlich sehr lieb, das weiß ich, mit allem Ernst wollte er mir begreiflich machen, dass ich wäre ja ein ganz netter Kerl, und ich käme vielleicht auch in den Himmel, aber ich müsste unbedingt den Sabbat heiligen. Da habe ich geantwortet, lieber Walter. Wir lesen jetzt, es war in meinem Büro, ich hatte meinen Computer an. Ich sage, wir lesen jetzt im Kolosser 2 und gucken, was da steht. Im Kolosser 2 lesen wir, lasst euch nicht um den Kampfpreis bringen durch jemanden, der euch irgendwelche Philosophien, und da kommt dann auch drin vor, der euch dazu treibt, Sabbate zu halten. Ich will nicht über die Menschen urteilen, sondern über festgefahrene Gedankenstrukturen sprechen. Und mein Freund Walter ist dann schon in dieser Gemeinschaft geboren, und Walter sagt, ja, erstmal sagt er, du hast die falsche Übersetzung. Das war jetzt die erste. Das nächste, sagt Walter, aus welcher Übersetzung liest du? Ja, sagt er, am liebsten ist mir Luther. Ist ja ein Knopfdruck auf Bible Server. Luther steht Sabbat. Steht Sabbat. Und ich sage, Walter, guck mal hier, da steht Sabbat. Ganz klar, ihr müsst das mal kontrollieren. Kolosser 2, könnt ihr euch mal merken. Steht ganz klar Sabbat. Dass wir uns davon fernhalten sollen. Von den Menschen, die uns dazu zwingen. Und was sagt Walter dann? statt sich davon beeinflussen zu lassen, von dem, was Gott uns in der Bibel sagt, sagt Walter, ich bringe dir mal was zu lesen mit. Nein, habe ich gesagt, Walter, wir machen das anhand des Wortes Gottes. Jetzt, hier und sofort. Oder gar nicht. Und das war's. Da ist er dann gegangen. Ich will nicht über die Menschen urteilen, das hat da gar nichts mehr zu tun. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber was wir für festgefahrene Gedankenstrukturen haben manchmal. Und so geht es jedem Einzelnen, der hier sitzt, auch der fest. Ich wollte eigentlich nicht über festgefahrene Gedankenstrukturen predigen, aber jeder Einzelne, der hier sitzt, hat auch festgefahrene Gedankenstrukturen, die es gilt aufzubrechen. Und deshalb haben wir eine Predigt, in diesem Falle ich, Gottes endgültigen Worte ausspricht. Das ist die Predigt. Und daraufhin können wir zuhören. Genauso ist das. Also, wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, was erzählt der da wieder für ein Mist da vorne, dann kann das sein, dass ihr das Wort Gottes, das von Gott gesagte Wort, in Frage stellt und damit eure festgefahrenen Gedankenstrukturen rechtfertigt. Also lasst euch verändern. Lasst uns diese Herausforderung annehmen, das wirklich hinzunehmen als ein von Gott gesprochenes Wort. Und so haben die Thessalonicher, die Menschen in Thessalonik, das auch getan. Sie haben, steht im 13. Vers, es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit auch ist, nämlich als Gottes Wort. Das ist entscheidend. Und wenn Gott redet, das hatten wir die Tage, glaube ich, im Hauskreis noch, wenn Gott redet, dann bin ich sehr wohl aufgerufen, gut zuzuhören. Wenn Gott, ich weiß, es ist mal langweilig zwischendurch, je nachdem, wie man das als Verkündiger oder als Prediger vorbringt, ist mir völlig klar. Aber trotzdem, dass wenn Gott redet, ist es besser, ich höre zu, weil er vertrauenswürdig ist, Gott, und weil Gott die Wahrheit spricht. Mehr noch, er spricht sogar noch mehr als die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person, ist durch und durch glaubwürdig. Deshalb finden wir dreimal eine Warnung in der Bibel, dass wir hinhören sollen. Er sagt zweimal im Hebräerbrief zum Beispiel, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wir legen das immer aus, dass es um das Evangelium geht. Das ist da im Hebräerbrief eigentlich gar nicht, geht es eigentlich gar nicht um das Evangelium, sondern der Vergleich im Hebräerbrief ist eigentlich, dass er gesagt wird, nicht so wie die in Meriba, sagt er da, und da geht es um die Quelle des Bitteren, wo Gottes Volk ungehorsam geworden ist. Und deshalb, die Warnung ist eigentlich nicht an Ungläubige, an die Jesus nicht kennt, natürlich auch, aber auch an Gläubige. Wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Hebräer 3, Vers 7, 3, Vers 15, 4, Vers 7, Psalm 95, Vers 7. Ihr werdet es wieder vergessen. Ich habe das nachher hier liegen, ihr könnt euch das abschreiben. Also die Thessalonicher, um wieder zurückzukommen, sind umgekehrt, sind gläubig geworden, und die Freunde der Thessalonicher, viele von den Freunden wurden zu Feinde. Das habe ich auch erlebt, als ich gläubig wurde, wurden viele der Freunde zu Feinde. Wie kam das denn? Wie kann das denn, dass die genauso verfolgt werden, lesen wir hier, wie die Christen in Judäa? Als sie gläubig wurden, die Menschen in Thessalonik, aufgrund der Predigt, aufgrund des von Gott gesprochenen Wortes, sie gläubig wurden, geschah das nicht im Verborgenen, das war nicht heimlich. Es waren keine Untergrundchristen. In dem Moment, wo sie gläubig wurden, hatten sie was zu sagen, hatten sie was mitzuteilen. Und wenn ich was zu sagen habe, was mitzuteilen, ist es sehr gut möglich, dass Freunde zu Feinde werden. Dieses Prinzip, diese Erfahrung an fast gleicher Stelle, wir sprechen ja von Thessalonik, von dem heutigen Thessaloniki, ja? Diese Erfahrung, dass dann aus Freunden Feinde werden, wenn ich was mitzuteilen habe, die musste auch Frau Merkel machen. Als Frau Merkel mit einigen Milliarden im Gepäck nach Griechenland kam, haben sie das dankbar angenommen. Ich weiß, wie lange ist das her? Zwei Jahre? Circa zwei Jahre? Ich denke, circa zwei Jahre wird es her sein. Sie haben die Milliarden dankbar angenommen. Aber trotzdem wurden sie zu Feinden von Frau Merkel. Auch von vielen anderen Deutschen. Warum? Weil sie hat eine Botschaft mitgegeben. Sie hat was gesagt. Sie hat ihnen gesagt, ey, das geht nicht, dass ihr mit 40 in Rente geht, dass ihr 30% Beamte habt. Das geht nicht, ihr müsst euch mal bewegen. Und diese Botschaft machte die Menschen, trotz Milliarden, die sie mitgebracht hatte, zu Feinden. Und so ist das heute auch. Wenn wir heute was zu sagen haben, macht uns das unter Umständen zu Feinden. Die Erfahrung machten die Christen zu dieser Zeit, weil ihr Glaube mit einer Botschaft verbunden war. Oder auch ist, bis heute noch. 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe, wir fragen uns, warum die das gemacht haben. Die Liebe Christus drängt uns, da wir von diesen überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, sind alle für einen gestorben. Das war die Botschaft. Christus ist existent sowieso, das war geklärt damals, aber er ist gestorben für euch. Und deshalb haben die Christen damals wie heute eine herausfordernde Botschaft. Die herausforderndste überhaupt, die man sich nur vorstellen kann. Wir kennen die Überschrift Evangelium nach, steht da drüber. Evangelium nach Matthäus, 4 Evangelien. Nach Johannes, 4 Evangelium, also von Matthäus, Evangelium von Markus, Evangelium von Lukas, Evangelium von Johannes. Geschrieben, aufgeschrieben von Johannes. Das sehen wir. Aber Evangelium bedeutet nicht, dass das irgendwie eine Wahrheit ist, sondern dass es eine Botschaft ist, die das revolutioniert, das bisherige Denken. Und dass die Botschaft bedeutet, kehre um von deinen eigenen Wegen. Kehre um von deinen eigenen Wegen. Bis heute ist es die gleiche Botschaft. Diese Predigt, diese Botschaft hat vielen das Leben gekostet. Kostet heute noch vielen das Leben. Ich habe mal einige Beispiele rausgesucht von damals. Ganz interessant. Johannes der Täufer, ja, geht zu Herodes und sagt, was uns eigentlich heute ganz logisch ist, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Was ist passiert? Genau, Kopf ab. Herodes, die Herodia, also die Frau von Herodes, hat dafür gesorgt, auf eine ganz böse Art und Weise, dass er geköpft wird. Und so wurde der Frau von Herodes, der Herodia, der Kopf des Johannes auf ein Silbertablett gebracht. Das war für die Botschaft, weil er was zu sagen hatte. Die Botschaft war, du darfst es nicht. Aber das war nicht seine Botschaft, das war nicht die Botschaft des Johannes, es war die Botschaft von Gott. Elia wurde verfolgt von Isabel. Jona hatte die Hose voll nach Ninive zu gehen. Er hat sich gedacht, das geht nicht gut. Und er hatte nur, was hat er für eine Botschaft, Jona? Eine Botschaft nach Ninive. Kehre um. Kehre um von deinem sündigen Weg und geh zurück zu Gott. Hat die Hose voll. Ist doch klar. Daniel und seine Freunde beugten sich nicht, mussten durch den Feuerofen gehen. Gott hat sie auf wunderbare Art und Weise behandelt, hat sie auf wunderbare Art und Weise bewahrt. Das war nicht garantiert, als sie in den Ofen geschmissen wurden. Stephanus wurde gesteinigt. Gebt mal bei YouTube Steinigung ein, dann seht ihr, wie das aussieht. Grausam. Grausam. Paulus und Petrus. Man sagt, dass sie zu Zeiten von Nero für ihren Glauben sterben mussten. Aber damals war das schon die unbequeme Botschaft. Das hat schon die Menschen zu Feinden gemacht. Das war schon vor Nero. Nero kam ja später. Ein paar Jahre später kam, ist richtig, ja, Marius? Ein paar Jahre später kam Nero. Dann kam er auf den Thron 57 nach Christus. 57 nach Christus. Es ist gut, dass wir einen studierten Menschen hier haben. Danke. Also, ich will damit klar machen, ist schon klar, dass wir mit einer eindeutigen Botschaft schnell zu Feinden werden, zu Feinden werden und durch ein eindeutiges Leben auch, weil wir nicht immer alles mitmachen. Das gefällt nicht allen. Und wir lesen hier, dass die Feinde des Evangeliums, die Feinde des Wortes Gottes, auch Feinde Gottes sind. Sie lehnen uns ab, sie lehnen das Wort, welches Gott sagt, ab und sie lehnen im Endeffekt, in letzter Instanz, lehnen sie Gott ab. Sie stehen, lesen wir im Vers 15, allen Menschen feindlich gegenüber. Allen Menschen stehen sie feindlich gegenüber. Und dann, warum stellen sie allen Menschen feindlich gegenüber? Das finden wir dann in Vers 16, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Das ist die Feindschaft. Freund oder Feind ist die Frage. Es gibt keine neutrale Position an der Stelle. Wir können jetzt nicht sagen, also ich mach das mal so wie die Schweiz. Ich halte mich da raus. Das gibt es nicht. Freund oder Feind? Das ist die Frage. Es gibt keine neutrale Position. Die Feindschaft, die sich im Ablehnen von Jesus zeigt, dann im Ablehnen der Christen fortgesetzt wird, wird vollendet hier in dem Versuch, die Verbreitung der guten Nachricht, dieser weltverändernden Nachricht zu verhindern. Deshalb sind die, die das Evangelium ablehnen, nicht nur Feinde Gottes, sondern sind auch Feinde der Christen und Feinde aller Menschen. Aller Menschen. Wir müssen das deutlich sehen, was es heißt. Dass wir das erkennen, dass wir das auch auf heute erkennen, wie das heute aussieht, in einer Zeit, wo sich der Mensch selbst zu seinem eigenen Maßstab erhebt. Wir sagen, ja, wir selbst, wir haben ja ein Gewissen und was ich mache, ist schon richtig. Und eigentlich lebe ich ja ganz gut, ich habe ja noch keinen umgebracht. Und da machen wir uns selbst als Maßstab, da macht sich der, wir uns selbst, meine ich die Menschheit allgemein, wir als Kinder Gottes, als Christen haben schon einen anderen Maßstab. Ich will das nicht gleich glatt bügeln alles, wir selbst haben schon Gott und Gottes Wort als Maßstab. Aber der natürliche Mensch macht sich selbst zum eigenen Maßstab und ist dadurch auch das Maß aller Dinge. Und das gibt Störungen, weil das Gewissen, der Maßstab immer weiter nach außen gebeutelt wird. Das Gewissen wird immer größer. Es kann auch bei Christen sein, die in ständiger Sünde leben, dass das Gewissen immer größer wird. Und dass sich der, Paulus warnt uns davor, dass sich der Geist zurückzieht. Nicht, dass er weg ist, aber er zieht sich zurück, dämpft nicht den Heiligen Geist. Also, wir kennen das heute in einer Zeit, in der es keine absoluten Wahrheiten mehr geben darf. Ich weise nochmal hin auf das Antidiskriminierungsgesetz, wo es uns nicht mehr erlaubt ist, Jesus als einzigen Weg zu beschreiben. Einer Zeit, in der Demütigung vor dem lebendigen Gott allenfalls noch ein Lächeln hervorruft. Demütigung vor dem lebendigen Gott ruft allenfalls noch ein Lächeln hervor. Ich war vor einigen Jahren, lernte ich einen Mann kennen, der war auch auf der ganzen Welt schon und suchte den Sinn des Lebens, war auch in Indien und hat dann viele Übungen damit gemacht und er ist zu dem Schluss gekommen, dass jeder, der meint, sich vor irgendeinem Gott zu verantworten müssen oder sich zu demütigen müssen oder ihn anbeten zu müssen, irgendjemand anbeten zu müssen, dass das ein völliger Idiot ist. Und das ist der Mensch, der sich selbst zum Maßstab macht. Der hat es nur auf den Punkt gebracht. Das hat mir damals sehr wehgetan, als er das sagte. Mir hat es nicht für mich wehgetan. Mir hat es wehgetan, als ich sah, finanziell war er reich, aber was er eigentlich für eine völlig arme Wurst ist. Dass er das überhaupt nicht auf der Reihe kriegt. Dass ihm diese Demütigung vor Gott, dass ihm die gefehlt hat. Und dass er die Existenz oder die Allmacht oder die Verantwortung vor Gott abgelehnt hat. Und so wird man in unserer Zeit schon, man kann sagen, automatisch durch ein verändertes Gedankengut, durch dieses veränderte Gedankengut, welches uns Tag für Tag begegnet, wird schon verhindert, dass das Evangelium zu denen durchdringt, die nicht glauben. Aber wir haben eine Hoffnung, dass das Evangelium trotzdem durchdringt zu denen, die nicht glauben. Was ist unsere Hoffnung? Wir haben die Hoffnung, dass Gott doch zu seinem Ziel kommt. Warum? Ist sie berechtigt? Gott ist treu. Gott findet Wege. Elia hat damals gesagt, ich bin ganz alleine übrig geblieben. Ich armer Kerl. Bin der Einzige, der treu geblieben ist. Und was hat Gott gesagt? Nein. Nein, Elia. Nein. Der sagt nicht, da waren noch 7000 Leute treu. Er sagt, ich habe mir noch 7000 im damaligen Israel bewahrt, die ihr Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Ich, sagt Gott, ich habe sie mir bewahrt. Und deshalb findet Gott bis heute immer noch Wege, dass sein Reden auf fruchtbaren Boden fällt. Und sein Interesse an dir, das ist unsere, oder an uns, das ist unsere Hoffnung. Und das dürfen wir mitnehmen, bei aller Untreue und bei all dem, was wir gehört haben. Er lässt uns nicht los. Wenn alle aufgegeben haben, wenn dich alle aufgegeben haben, er lässt dich nicht los. Er hat dich nicht aufgegeben. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und Das ist nicht der Herr gesprochen, das ist Gottes verbrieftes Wort. Das hat Gott uns gesagt, das hat er uns zugesagt. Das ist ein von Gott gesprochenes Wort. Und das mache ich nicht aus Einbildung, sondern ich kann das sagen, weil Gott das verbrieft hat. Er hat es in seinem lebendigen Wort hat das geschrieben. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Deshalb lässt er dich nicht los. Wenn alle dich aufgegeben hat, er nicht. Wenn du dich aufgegeben hast, er nicht. Er bewahrt sich einen gläubigen Überrest. So kommen wir zum Schluss. Er, der lebendige Gott, er trennt die Feinde von den Freunden. Das lesen wir im Vers 16. Dadurch machen sie alle Zeit, lesen wir hier in Thessalonich, dadurch, dass sie verhindern, dass das Wort gepredigt wird, dass das Wort zu den Nichtgläubigen kommt, dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünde voll. Und jetzt kommt die Trennung. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Wenn wir vom Zorn Gottes sprechen, das wollen wir gar nicht mehr hören. Aber es ist Gottes verbrieftes Wort. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Freund oder Feind? Das ist die Frage. Jesus möchte dein Freund sein. Von Jesus aus ist die Sache geklärt. Jesus steht da mit offenen Armen. Immer. Der hat geblutet für dich, damit er dein Freund sein kann. Damit die Möglichkeit besteht. Dafür hat Jesus geblutet. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum er gestorben ist? Wir machen das theologisch und sagen, ja, um unsere Sünden zu tragen. Ja, ist auch richtig. Aber was hat ihn denn getrieben dazu? Die Freundschaft zu dir, die hat ihn getrieben. Die Freundschaft zu dir. Weil wir es versaut haben. Und Jesus unser Freund sein will. Deshalb hat er sich das angetan. Hat er sich das antun lassen. Verachtet von den Menschen, lesen wir in Jesaja 53. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Das heißt, da haben sie drauf rumgetreten und drauf gespuckt. Die Feinde Gottes. Warum hat er das gemacht? Weil er dich liebt und weil er dein Freund sein möchte. Und so enden wir mit der Frage, Freund oder Feind? Amen.